Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Herzlich willkommen zusammen. Schalker Markt, Folge 41 mit Dirk Rose Schlamann, mit Robert Gerda und mit unserem ersten Gast, der zum zweiten Mal im Schalker Markt ist, nämlich mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst. Hast du offiziell noch oder hattest du jetzt auch Urlaub oder bist du eigentlich voll im Flow?
Guten Morgen. Ja, ich hatte auch ein paar Tage Urlaub tatsächlich, aber mit dem Schalke-Tag wieder voll im Flow. Also alles gut.
Wunderbar. Also wir werden dich auch nicht zu lange aufhalten. Dirk hat über seine Kanäle gerade schon rausgehaut. Wir wollen mit dir nur kurz die Trikots besprechen, aber wir wollen natürlich auch nicht unhöflich sein und wollen dann erstmal fragen, wie geht's dir? Wie hast du den Schalke-Tag überstanden? Ich habe ja gesehen, ich habe es bei YouTube verfolgt, du hast ja auch ein paar Spielchen da mitgemacht und du musstest ja auch relativ früh dann schon dabei sein. Musstest du praktisch von 11.04 Uhr bis abends dann dort irgendwie präsent sein? Das muss ja auch anstrengend sein für dich.
Ja, es war ein langer Tag, aber sehr positiv, muss ich sagen. Also hat echt Spaß gemacht. Auch die Spielchen haben Spaß gemacht. Und ich meine, ihr habt auch darüber berichtet, andere auch. Unfassbar viele Menschen. Die Zahl, die wir ja, glaube ich, rausgegeben haben, über 100.000, hat sich auch deutlich voller angefühlt als letztes Jahr. Hatten ja ein leicht anderes Konzept. Nicht eine große zentrale Bühne, sondern etwas kleiner, dafür dann mehrere Leinwände verteilt, sodass jetzt auch alles ein bisschen aufgelockert hat. Ich glaube, es war gut. Im Nachhinein, Wetter war natürlich top. Kann ich noch sagen, Stimmung, Euphorie merkst du auch beim Spiel. Ich fand das Spiel auch gut, auch wenn das Ergebnis natürlich dann vielleicht nicht das ist, was man oder was für Euphorie sorgt. Aber ich glaube, es können alle einordnen. Dafür sind die Tests da. Wie letzter gegen Sevilla auch. Ist gut, glaube ich, würde die Mannschaft einiges rausnehmen. Gerade die zweite Halbzeit fand ich gut, was wir da gezeigt haben und macht Mut für dann ja das erste Pflicht.
Und ich kann sagen, dass ganz viele Fans auch echt richtig gute Laune hatten, denn ihr habt ja von den weißen Trikots, von den Retro-Trikots, über die geht's ja heute, hattet ihr ja noch einige da. Und ich habe tatsächlich, ich musste ein bisschen suchen, bis ich die Fans gefunden hatte, die ich haben wollte, nämlich die sich 6-7 Stunden für das Trikot und für einen Vlog angestellt hatten, weil ganz ehrlich, ganz viele, die in weiß da standen, gesagt haben, ich habe voll Glück gehabt, ich bin hier zum Shop gegangen, habe ich direkt eins gekriegt. Und einen habe ich noch getroffen, der sagte, ich trage Kindergröße, da hatte ich gar kein Problem. Und Matthias, könnt ihr schon sagen, oder darf man sagen eigentlich, wie viel ihr bisher von den weißen Retro-Trikots mit diesem schönen alten Logo, mit dem alten Adidas-Logo, wie viele ihr von diesen Trikots rausgehauen habt und wie sehr ihr auch überrascht wart über das, was ihr da über die Ladentheke geschossen habt?
Ja, also erstmal muss man festhalten, dass unabhängig jeder Planung etc., das, was da letzte Woche passiert ist, im positiven Sinne total irre war. Ja, wir haben mit Adidas einen Ausrüster, die haben natürlich jede Menge Erfahrung. Wir planen sowas ja mit denen zusammen. Die arbeiten mit vielen verschiedenen Clubs zusammen und haben ja eigentlich schon alles gesehen. Aber der Kommentar eines Mitarbeiters von denen zu mir am Donnerstag war, du bist Chef des beklopptesten Clubs in Europa. Und wir wissen das ja, ne, dass Schalke unfassbares Potenzial hat. Und wenn Dinge zusammenkommen, dann kann halt Ungewöhnliches passieren. Das gibt es nicht so häufig woanders. Von daher war das schon irre. Zu der Zahl, die geistert ja auch so ein bisschen rum. Ich meine, wir haben innerhalb von 2,5 Stunden rund 40.000 Trikots verkauft. Ja, das ist, ich weiß nicht, wie viele Clubs das schon mal gemacht haben oder geschafft haben. Sowas kannst du nicht planen, ehrlicherweise. Das ist schon verrückt.
Also kann man das wirklich nicht planen? Also das wirkt vielleicht von außen vielleicht dann auch ein bisschen naiv, aber ich denke dann so, 40.000 von so einem Lappen, ich meine, ihr habt da ja auch mächtig Werbung von gemacht und immer gesagt, das ist wahrscheinlich das geilste Trikot und so. Ihr hattet doch selber auch eine Erwartungshaltung oder schätze ich das einfach auch falsch ein?
Ja, genau. Also Planung, da kommen ja ein paar Sachen zusammen. Ne? Also erstmal müsste die Bestellung mittlerweile ja relativ frühzeitig aufgegeben werden. Das heißt, wir haben für diese erste Verkaufsphase Anfang des Jahres bei Adidas hinterlegt, wie viele Trikots wir von Heim, Auswärts, Ausweichtrikot bestellen wollen. Zu dem Zeitpunkt stand beispielsweise nicht fest, in welcher Liga wir spielen werden. Es stand nicht fest, wer Hauptsponsor werden wird. Es war noch nicht klar, wer Ärmelsponsor wird. Das sind alles Faktoren, die haben Einfluss auf die Verkäufer. Ja, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Und wie es dann im Prozess ist, wir bestellen für die erste Hälfte der Saison und anhand der Verkaufszahlen der ersten Wochen gehen wir dann sofort eine Nachorder rein, sodass wir im Idealfall möglichst durchgängig bis zum Saisonende Trikots verfügbar haben. Jetzt können da immer mal wieder Faktoren reinspielen, die du halt vorher nicht planen kannst, wie letztes Jahr hatten wir es ja auch. Dann verpflichtest du einen Dzeko im Winter und das, was wahrscheinlich bis zum Saisonende gereicht hat, war dann im Februar waren die Trikots dann ausverkauft. Ja, gab es dann nichts mehr. Aber wenn wir dann auf die konkreten Zahlen gehen, gucken wir uns natürlich historische Verkäufe an, ja. Versuchen natürlich auch zu antizipieren, wie gut kommt so ein Design bei Fans an. Und ich selbst war sehr positiv, was sowohl das Heimtrikot als aber auch vor allem das Auswärtstrikot anging. Habe das ja auch angekündigt. Ich glaube, da kommen richtig gute Trikots an den Markt. Und deswegen waren wir uns auch einig, dass es diesmal anders sein könnte, dass wir mehr vom Auswärts- als vom Heimtrikot verkaufen. Das gab es noch nie. Und dementsprechend bestellen wir ja auch immer mehr vom Heim- als Auswärtstrikot. Und da hatten wir intern dann eine große Diskussion, wie positiv sind wir, weil Geschmäcker sind natürlich auch verschieden. So, dann sind da verschiedene von Adidas, Leute sprechen mit unsere internen und alle haben halt gesagt, okay, das könnte diesmal schon anders sein. Lass uns da mehr machen. Und dementsprechend haben wir auch erstmalig mehr Auswärts- als Heimtrikots geordert. Und insgesamt auch die Zahlen, wenn man über alle drei Trikots kauft, wenn wir die Verkäufe über die gesamte Saison dann so hinbekommen, wie wir es geplant haben, dann werden wir mehr Trikots diese Saison verkaufen als in den vergangenen 10 Jahren, ja, also als jedes einzelne Jahr. Von daher kann man, glaube ich, nicht sagen, dass wir zu konservativ waren in der Planung. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass wir uns im Januar ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben, weil wir überzeugt sind. Und das Ganze ist natürlich auch nicht risikolos, ne? Weil jetzt immer der andere Fall. Du steigst nicht auf, es kommt ein Hauptsponsor, Bäumer, muss man sagen, ist sehr gut angekommen. Blockleder, dass sie jetzt in Ton auf das Trikot gegangen ist, kommt, glaube ich, auch sehr gut an. Und wenn das vielleicht nicht so gewesen wäre, dann und du bestellst dann, sagen wir mal, 50.000 und du bleibst auf 20.000 sitzen, das kostet eine Menge Geld und nachhaltig ist es auch nicht gerade, ne? Ich verstehe natürlich auf der anderen Seite total, dass einige Fans, die jetzt gerade zu Saisonbeginn gerne das Trikot sofort gehabt hätten, frustriert sind, da sie nun warten müssen, bis wahrscheinlich November, Dezember. Aber wir arbeiten natürlich mit Hochdruck jetzt mit Adidas und 11 Teamsport zusammen, dass wir möglichst schnell dann alle Wünsche erfüllen können. Und an dieser Stelle auch mal gesagt, wir haben ja jetzt Vorbestellungen aufgenommen, machen das ja noch bis Donnerstag, weil dann müssen wir die Order letztlich auch abgeben und da ist auch schon wieder eine 5-stellige Anzahl zustande gekommen. Also das ist schon, diesen Hype, sage ich jetzt, kannst du so nicht voraussehen und vorausplanen.
Also ganz kurz, diese 5-stellige Zahl ist nur für die weißen Auswärtstrikots, nicht für alle Trikots, richtig? Nur für das Weiße.
Nur für den weißen Vorbestellungen. Sozusagen, ja.
Ganz kurz, Matthias, weil da haben mich ganz viele Fragen von den Fans erreicht, die gesagt haben, hey, ich habe mir das jetzt auch vorbestellt, also bis Donnerstag könnt ihr alle noch eure Bestellung bei Schalke abgeben, dann bekommt ihr auf jeden Fall das Trikot in 0,4 Monaten. Ganz viele haben geschrieben, hey, das Geld ist runtergegangen, ich habe keine Bestätigungsmail bekommen. Kannst du einmal kurz auflösen? Da ist ein bisschen Panik entstanden.
Ja, also Panik braucht keiner haben. Die Trikots werden alle ausgeliefert. Wenn das Geld abgebucht wird, ist das gut. Das zeigt, der Prozess ist durchgelaufen. Man muss sich keine Sorgen machen. In der Tat ist aber so, weil wir auf der Payment-Seite gerade 1-2 Sachen angepasst haben, dass es zu Verzögerungen bei diesen E-Mails kommen kann. In Einzelfällen kommt vielleicht auch sogar gar keine E-Mail. Aber wie gesagt, da keine Panik. Das ist rein technisch und das Trikot wird definitiv geliefert.
Sehr gut. Ich habe nämlich auch lange keine Mail bekommen, musste auch ein bisschen warten. Aber bei mir ist tatsächlich dann eine gekommen. Matthias, du hast 11 Teamsports angesprochen. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, das war aber der auch so ein bisschen bei Social Media mit rum. Seid ihr durch 11 Teamsports ein bisschen irgendwie nach oben hin begrenzt? Also sprich, könntet ihr, wenn ihr direkt Vertriebspartner von Adidas wärt, hättet ihr mehr Trikots bestellen können als über 11 Teamsports oder ist das völlig unabhängig voneinander? Und hättet ihr, wenn ihr mehr bestellen hättet können, überhaupt mehr bestellt? Weil du hast ja gerade selber gesagt, mit so einem Run habt ihr ja gar nicht gerechnet, wenn man das jetzt sich mal anschaut von den allgemeinen Zahlen.
Ja, wir waren nicht limitiert, wir hätten mehr bestellen können. Das war, wie gesagt, eine Planung, die wir gemacht haben. Natürlich machen wir es mit Adidas zusammen, weil, wie gesagt, Wir haben unsere Zahlen, die wir uns natürlich angucken in der Historie. Aber Adidas hat natürlich auch nochmal Zahlen von anderen Clubs gerade jetzt. Sie arbeiten mit Hamburg zusammen, um das mal als Beispiel zu nennen. Die sind letztes Jahr aufgestiegen. Sich da anzuschauen, was passiert beim Aufstieg, könnt ihr da einen Effekt raussehen etc. Da greifen wir natürlich auch auf deren Erfahrungswerte zurück. Von daher, das haben wir gemeinsam dann so entschieden. Aber zu deiner Frage, durch 11 Teamsport oder dieses Konstrukt sind wir überhaupt nicht limitiert, weil 11 Teamsport und Adidas arbeiten direkt zusammen. Wir haben einen Vertrag mit Adidas, mit denen designen wir die Trikots und 11 Teamsport hat damit letztlich gar nichts zu tun. Das ist sozusagen unser Partner, Vertragspartner für die Veredelung. Und der Prozess läuft darüber ab, aber auf die Stückzahl oder anderes hat das keine Auswirkung.
Sag mal, wenn die Trikots so rar sind, ne, dürfen die Spieler die überhaupt in die Kurve werfen oder gibt's ein Kurvenwurfverbot?
Nein, lustig. Nein, da ändert sich nichts. Das ist so, Lizenz hat ein bestimmtes Kontingent, eine bestimmte Anzahl an Trikots, die wir vor der Saison mit einplanen. Das ist völlig unabhängig davon, wie viele Trikots wir insgesamt ordnen. Und es wird jetzt auch nichts helfen, wenn wir sagen, kommt, gibt uns mal 20 Trikots ab und die dürft ihr nicht in die Kurve werfen, weil wenn die ganze Zeit abgeordert wird, dann sind 20 Trikots auch nur ein ganz, ganz kleiner Tropfen. Nein, das bringt dann auch nichts. Von daher, das ist separat. Wer da ein Trikot auf den Weg bekommt, kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch. In dem Fall vielleicht nochmal mehr wert.
Du hast die Nachbestellungen angesprochen. Ich würde da nochmal ganz kurz einhaken. Habt ihr jetzt, du hast jetzt gerade von der fünfstelligen Zahl gesprochen, bestellt ihr praktisch auf Order, bestellt ihr also praktisch genauso viele, wie ihr Bestellungen habt oder bestellt ihr on top, damit ihr noch ein bisschen Spielraum habt, um, wenn es noch kurzfristige Interessenten gibt, die auch noch bedienen zu können?
Ja, auf jeden Fall, weil, also wie gesagt, wir machen, der Prozess läuft so, die erste Order, die wir aufgeben, die ist dann für den Launch und normalerweise so ausgelegt, dass es auch mindestens bis Weihnachten reicht, weil du halt dann nach den ersten Wochen und du den ersten guten Überblick bekommst, wie viele Trikots verkaufst du, weißt du ungefähr, wie lange du damit hinkommst und dann bestellen wir ja sowieso sofort nach und dann mal mehr und mal weniger. Das heißt, der Prozess, der läuft jetzt normal auch. Die Trikots kommen dann vielleicht auch fürs Weihnachtsgeschäft. Ja, da sehen wir auch immer noch einen Peak in der Nachfrage. Natürlich hängt es auch so ein bisschen vom sportlichen Erfolg ab. Es ist auch kein Geheimnis, wenn du jetzt sehr gut in die Serie startest, glaube ich, hast du nochmal einen größeren Effekt, als wenn es jetzt eher holprig läuft. Und das sind halt Sachen, die kannst du immer nur sehr schwer planen. Aber die Bestellung, die wir jetzt aufgeben, die soll ja noch bis zum Saisonende reichen. Und du siehst dann immer, Wintertransfer steht ja auch an. Wissen wir jetzt auch nicht, ob da was passiert, was da passiert. Aber das ist dann halt immer die Abwägung, ne? Dass du Trikots da hast, dass du aber dann, wenn es jetzt mal dann nicht so läuft, dass du da nicht auf Tausenden von Trikots sitzen bleibst. Hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal. Und da rein wirtschaftlich kann sein, dass du sagst, so besser dann ein paar Nachfragen nicht zu bedienen, aus Nachhaltigkeitsaspekten auch und das halt immer das, was du abwägen musst. Ne? Aber dann definitiv on top welche bestellen, sodass wir dann nicht sofort wieder ausverkauft werden, weil es wird ja heißen, wenn du jetzt bis Donnerstag nicht vorbestellst, dann hast du auch keine Chance mehr, dieses Trikot zu bekommen.
Genau.
Die Situation wollen wir nicht verknappen.
Gibt's denn eine Kollektion irgendwie, also eine, die so angelehnt ist daran, die vielleicht so ein bisschen die Zeit überbrückt?
Ja, ich habe ja auf der Mitgliederversammlung tatsächlich eine Originals-Kollektion angekündigt und wir haben es ja, glaube ich, auch auf unseren Kanälen angeteasert. Erste Aufschlag war ja der Samba-Schuh und auch da übrigens sind auch andere Adidas-Clubs, die einen Schuh rausgebracht haben. Im Moment ist halt eine Euphorie auf Schalke, ja. Also wir haben da in diesem Schuhverkauf, ist unglaublich. Dann das Kapitel 2 war jetzt das Away-Shirt es wird ein drittes Kapitel geben und ich kann dir jetzt auch sagen, ich bin genauso positiv bei dieser Kollektion, ja, also falls du in ein paar Wochen dann ähnliche Fragen haben solltest, etc., brauchst du mich oder braucht ihr mich nicht nochmal einladen, sondern genauso, ja. falls es sollte, aber da wird noch was Spannendes drumherum kommen, ja.
Auch was für Frauen, weil ich glaube, ich habe ganz viele gefragt, die haben gefragt, hey, wieso haben die keine Frauentrikots gemacht von denen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das habe ich auch gelernt jetzt, ehrlicherweise. Das kommt vom Hersteller, weil beim Heimtrikot haben wir ja einen Frauenschnitt. Und das liegt daran, dass das Away-Shirt generell vom Schnitt etwas weiter geschnitten ist und das Home etwas enger. Und da gibt's dann nochmal eine extra Frauenversion. Warum das jetzt im Detail so ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber das ist dann vom Hersteller so vorgegeben. Aber deswegen gibt's da tatsächlich einen Unterschied. Also wer da speziell den Frauenschnitt haben möchte, der muss dann auf das Heimtrikot gehen, ja.
Matthias, noch eine letzte Frage dazu. Du hast es ja auch gerade angesprochen, man kann jetzt bestellen bis kommenden Donnerstag und dann muss man ein bisschen warten. Viele Fans fragen sich natürlich auch, vielleicht kannst du es in ein, zwei Sätzen erklären, warum dauert es denn so lange, bis die neuen Trikots geliefert sind? Weil es ist ja natürlich schon was anderes, ob man jetzt irgendwie so 0815 Trikot oder halt eine große Aufzahl bei Adidas. Aber das, ja, vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz erklären.
Ja, das sind ehrlicherweise ist das ja nicht, dass wir da in der Priorität weiter hinten sind, sondern das sind die normalen Prozesse, wie sie aktuell sind, von die Order geht ein, bis du jetzt wird produziert, veredelt, verschippt. Ich muss ehrlicherweise sagen, auch so Dinge wie Iran-Krieg und so helfen natürlich nicht, was Supply Chain angeht. Das sind alles Dinge, die können wir dann nicht beeinflussen, aber wir versuchen natürlich, das so schnell wie möglich hinzubekommen, aber so wie aktuell, wie das heutzutage produziert wird und dann verschippt wird und veredelt wird, kannst du es nicht innerhalb von einem Monat schaffen. Das ist leider so, ja.
Okay, und dann die allerletzte Frage mit einer Bitte tatsächlich um eine kurze Antwort, weil wir wissen, deine Zeit ist kostbar. Es gibt ja immer den Mythos, man holt Edin Dzeko und der finanziert sich ja durch Trikotverkäufe selbst. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Warum ist diese Rechnung vielleicht eine kleine Milchmädchenrechnung, würde ich mal sagen? Kannst du das mal kurz noch erklären?
Ja, am Ende ist das ja nett, so dann die Zahlen zu vergleichen, ne? Aber wir gucken da natürlich anders drauf. Wir haben eine Planung für den Gesamtbereich Merch. Trikot ist ja natürlich ein wichtiger und wesentlicher Faktor. Und auch jetzt, was wir verkauft haben, führt erstmal nicht dazu, dass sich unsere oder dass wir jetzt mehr Geld eingenommen haben, weil wir haben natürlich kalkuliert, dass wir diese Trikots verkaufen, halt nur nicht innerhalb von 2,5 Stunden, sondern halt über ein paar Monate. So, jetzt bei den Nachbestellungen sieht das schon anders aus, ne? Wenn jetzt Dinge deutlich on top kommen über das, was wir insgesamt geplant haben, dann ist das extra Umsatz, dann ist das extra Geld. Und das ist natürlich auch immer die Frage, wenn du jetzt so jemanden hast, von dem du sehr viele Trikots verkaufst, hättest du die Trikots so oder so verkauft, über einen längeren Zeitraum dann vielleicht? Oder was sind jetzt wirklich Trikots, die du nur verkaufst, weil jemand sich gar kein Trikot gekauft hätte, aber jetzt, weil da ein Name wie Dzeko drunter steht, das dann vielleicht macht, ne? Das kann man, also das weiß man immer nicht, ne? Da kann man, das kann man versuchen abzuschätzen. Am Ende macht das aber dann auch nicht so wahnsinnig viel aus. Deswegen hinken diese Vergleiche immer, auch wenn das nett ist und nette Stories, wenn man sagt, yo, der finanziert sich quasi selbst mit den Trikots, das stimmt dann so leider nicht mal ganz. Sonst wäre es auch relativ einfach.
Ja, schade für uns alle, aber schade vor allem für euch. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir da so früh Zeit genommen hast und die Fragen doch, finde ich, zur Zufriedenheit der Fans dann hoffentlich auch beantwortet hast. Vielen, vielen Dank und damit verabschieden wir unseren Rekordgast wieder wir verabschieden dich ja in deinen Arbeitstag, richtig? Du musst ja jetzt praktisch auch erst richtig beginnen zu malochen.
Du musst jetzt noch Trikots bestellen.
Genau. Wir sammeln Orders und reden mit unserem Partner, dass wir möglichst liefern können. Absolut.
Matthias, alles. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Gute Woche. Mach's
gut. Danke. Dankeschön. Ciao.
Überragend.
So, Dirk, cool. Damit sind wir nur noch zu zweit.
Finde ich echt Wahnsinn. Super, muss man echt auch nochmal sagen. Ja, muss man echt also sagen, vielen lieben Dank. Also das ist auch ganz ehrlich.
Ja, Entschuldigung.
Ja, also der hat echt auch eine Menge zu tun. Also das ist einfach, ne, du hast, also ne, auch nicht nur er, sondern auch Frau Rühl-Hamers war ja im Urlaub und dann kommen die wieder, hast direkt Schalke-Tag und es ist viel passiert. Lindström-Wechsel nicht geklappt und so. Das ist ja auch etwas, was auf Vorstandsebene noch diskutiert wird und so. Und dann hat er sich Zeit genommen, weil er auch wusste, dass das Thema groß ist. Von daher Hoffen wir, dass wir eure Fragen, wir haben sie so weit zusammengefasst, ich habe ja ganz viel Zuschriften von euch bekommen, wir haben es versucht zusammenzudrücken und hoffen, dass wir es, wir haben ihn jetzt sogar noch 5 Minuten mehr geklaut, als wir eigentlich hatten.
Ja, also ich finde es auch super, vor allem auch die Kurzfristigkeit, weil logischerweise war das jetzt nicht über Wochen geplant, weil ja niemand mit diesen Zahlen auch gerechnet hat oder mit diesem Run. Aber lass uns nochmal ganz kurz beim Trikot bleiben, bevor wir dann zu anderen Themen kommen. Wir haben nämlich heute einen Haufen noch Ding. Was ist denn deine Meinung zum Trikot? Findest du, also ich meine jetzt mal vom Design und vom Run, findest du es dann trotzdem irgendwie arg krass oder findest du trotzdem, dass man, also ich meine, er hat es ja gerade erklärt, hätte man trotzdem mehr bestellen müssen oder wie siehst du es am Ende?
Ja, ich hau ja gerne drauf. Ich fand es halt jetzt ungünstig, dass es zweimal in kurzer Zeit passiert. Das Sondertrikot, das Grüne, war ja auch super schnell ausverkauft, quasi eigentlich mit Startschuss direkt ausverkauft. Und das ist dann, finde ich, dann ungünstig, wenn es dann zweimal passiert. Aber also ich finde das auch total logisch, was Matthias erzählt hat, ne? Dass er halt sagt, du wusstest, wenn du das bestellen musst, er hat ja gerade erklärt, dass dieser Bestellprozess einfach mehrere Monate dauert. Und wenn du tatsächlich nicht weißt, wen hast du vorne auf der Brust stehen? Also ich kann mich erinnern, dass da jetzt auch zuletzt mal so ein, zwei Partner drauf waren, wo ganz viele gesagt haben, boah, das will ich aber nicht auf dem Trikot haben. Ne, dann weißt du nicht, in welcher Liga spielst du. Also ja, ist ja so, ne? Wenn du da irgendwie dann rosa Schriftzug drauf hast von irgendwie Sockenausverkauf24.de, dann wird's halt schwierig, ne? Von daher vielleicht dann auch mein Getöne, boah, wie kann man da nicht mehr bestellen? Ich finde, ehrlicherweise muss ich sagen, ich finde 40.000 auch jetzt nicht so viel. Hab dann aber nochmal drüber nachgedacht. Also wie viel Trikots kauft man sich? Also wie viele Leute kaufen sich Trikots? Ich glaube, also im Stadion hast du, das ist eigentlich mal eine interessante Frage. Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Fans im Stadion haben Trikots an?
Boah, im Stadion, weiß ich nicht, vielleicht 60-70% sowas. Also ich glaube nicht, dass, also
meinst du so viel?
Ja, ich meine, die ganze Nordkurve hat schon mal eins, ja. Also ich meine, die ganzen Gästefans haben auch schon mal eins. Gut, das ist jetzt, hilft natürlich Schalke jetzt wenig. Also wenn man da von außen drauf schaut, das ist schon sehr, sehr viel blau. Also auf den Geraden vielleicht ein bisschen weniger. Also, aber ich würde schon sagen, mehr als 50. Also ich weiß es nicht. Ich würde sagen, mehr als 50%. Aber eher so 60%.
Ich hab, das ist jetzt meine ich Vermutung. Halt überlegt, wie man so rechnet.
Na gut, du musst halt überlegen.
Ja, ich habe jetzt mal versucht, nämlich so zu rechnen.
Ja.
Wir unterbrechen uns immer gegenseitig, Entschuldigung. Ja.
Du, Dirk, bitte, mach bitte.
Ja, ja. Also ich hab halt versucht, so zu rechnen. Ja. Ich habe halt so versucht zu rechnen, du hast halt Heimtrikot, Auswärtstrikot und das Ausweichtrikot würde ich da jetzt mal rauslassen, weil das ist ja wirklich immer so schräg, dass das wirklich nur für totale Leute, die auf was anderes stehen, halt irgendwie sind. Also ich würde das Grüne jetzt auch da rausnehmen. Aber du musst ja schon rechnen, sagen wir mal 50% im Stadion. Also du hast 25.000 Stadiongänger, die ein Trikot tragen werden und dann vielleicht nochmal deutschlandweit vielleicht auch nochmal so 30.000, 40.000. Und dadurch, dass du diesen Wechsel jedes Jahr hast, weiß ich gar nicht, ob sich jedes Jahr jemand ein neues Trikot holt. Du siehst ja jetzt auch immer noch ganz viele mit Victoria und so rumlaufen. Von daher ist halt so die Frage, wie viele Leute kaufen sich in der Regel ein Trikot? Und wenn er jetzt sagt, in den letzten 10 Jahren hat es nicht einmal, und da waren ja auch durchaus so 2, 3 normale Jahre noch dabei, ne? Die letzten 10 Jahre waren ja nicht alle Kacke. Und da hast du nicht ein Jahr gehabt, wo du annähernd so einen verkauft hattest, dann ist es vielleicht doch nicht so total daneben bestellt.
Ja und nein, also ich bin zum Beispiel auch jemand, mein letztes Trikot ist tatsächlich, ich glaube, das müsste sogar das Höwedes Trikot sein, das ist glaube ich jetzt 9 oder 10 Jahre her, also das ist tatsächlich schon etwas länger her, nicht weil mir die Trikots dazwischen nicht gefallen haben, also nicht alle, aber da waren schon ein paar richtig feine dabei, aber die waren halt, sahen halt sehr ähnlich aus wie das und naja gut, also ja. Ich brauche halt auch nicht jedes Jahr ein Trikot, da gibt's aber sicherlich Leute, die sich jedes Jahr ein Trikot kaufen und ich bin trotzdem der Meinung, es war halt schon ein Banger-Trikot. Ich meine, wir waren uns da halt schon einig. Und wenn du überlegst, Schalke hat 220.000 Mitglieder roundabout, 40.000 davon ist halt jetzt nicht so viel. Also ich hätte eher gedacht, dass die Zahl auch höher ist. Ich verstehe die Argumentation. Ja klar, natürlich. Wir brauchen jetzt nicht reden. Von den 220.000 sind auch ein paar, die mit der Geburt direkt drin sind und ein paar ganz alte, die sich kein Trikot. Ich verstehe das alles. Aber es gibt ja natürlich auch Leute, die kein Mitglied sind und sich Schalke-Trikots kaufen. Also von daher, ich hätte jetzt auch gedacht, dass die Zahl höher ist, aber ich bin bei dir. Ich verstehe die Argumentation von Matthias Tillmann und man will ja auch nicht nur, also man geht ja auch nicht nur davon aus, okay, alle kaufen sich ein Auswärtstrikot und keiner kauft sich ein Heimtrikot. Also man geht ja trotzdem davon aus, dass sich auch viele Leute, vielleicht nicht ganz so viele, aber trotzdem Haufen Leute auch das blaue Trikot kaufen. Da sind wir mal ehrlich, also das blaue Trikot ist jetzt nicht eins meiner Lieblingstrikots, aber es ist jetzt auch nicht protestlich oder so. Also das kann man sich ja schon auch kaufen. Es ist jetzt nicht so, boah, von daher, ja. Es ist halt das Königsblaue, von daher viele wollen halt vielleicht auch immer ein blaues haben. Ja, naja gut, es ist jetzt, wie es ist. Ich find's gut, dass sie halt nochmal nachbestellen. Ich find's gut, dass sie on top bestellen. Das heißt auch Leute, die jetzt nicht vorbestellen und sich dann irgendwie in den nächsten Monaten kurzfristig nochmal entscheiden, haben dann immer noch eine Chance. Dann gibt's ja immer nochmal auch Sondertrikots. Also es wird schon nochmal Möglichkeiten geben, dieses Jahr an Schalke-Trikots zu kommen. Hast du noch was dazu? Sonst würde ich zum nächsten Punkt kommen.
Und tatsächlich, ja. Nee, nur ganz kurz, ich habe tatsächlich gedacht, die spielen gegen Bergamo in Weiß, aber natürlich total dämlich, gar nicht drüber nachgedacht, kurz vorher ja mit Matthias Tillmann drüber gesprochen. Das ist etwas, wo sie niemals rangehen werden und wollen. Zu Hause wird in Blau gespielt und natürlich gegen Real Madrid, die willst du ja auch in Weiß sehen. Ne? Ja. Deswegen da auch keine Ausnahme, sondern auch nächsten Samstag in Blau und das Weiße gibt's dann zum Pokalspiel.
Richtig. Dann kommen wir, weil wir nicht nur die Trikots waren schnell vergriffen, sondern auch die Tickets. Es wurden, also Schalke hat es ja umgestellt, jetzt nicht mehr für die ganze Saison oder die ganze Hinrunde, sondern jetzt nur für die ersten beiden Heimspiele. Die waren innerhalb von einer Stunde weg. Also diese Euphorie, von der Matthias Tillmann auch gesprochen hat, diese Euphorie ist ja riesengroß. Eine Stunde ist halt schon sehr, sehr wenig. Kannst du dich erinnern, vor 4 Jahren beim letzten Aufstieg, war das ähnlich so oder war das teilweise schon ein bisschen reservierter? Oder generell in den letzten Jahren? Vergiss, weil wer weiß, was vor 4 Jahren war, aber generell so die letzten Jahre. Kannst du dich mal erinnern, dass so eine Euphorie war in den letzten Jahren?
Nee, weil aber auch der Verein in den letzten Jahren nie so on track war. Das war ja immer so, auch der Aufstieg unter Mike Büskens, das war ja auch, da wusstest du ja auch nicht, wie geht's weiter und so. Jetzt ist der Verein ja gefühlt komplett on track und komplett auf einem Weg unterwegs, wo du merkst, okay, da kann was entstehen. Und davon lassen sich die Leute halt mitreißen, weil es halt auch ehrlich ist, ne? Und ich glaube, das ist einfach etwas, was da reinhaut. Auch da, ne, ich habe im Internet natürlich geguckt, auch da gibt's ganz viele, die mit dem neuen Prozess nicht zufrieden sind. Ganz viele, die sagen, wir sind zufrieden. Also da kann ich mich nur wiederholen, sobald es um Trikots, Tickets und was weiß ich was geht, es gibt keine Version, wie man es machen kann, um allen wirklich gerecht zu werden. Ich finde, Schalke macht das gut, dass sie sagen, wir gucken uns die Prozesse an, wir versuchen jedes Jahr da ein bisschen was Neues einfließen zu lassen und wir schauen jetzt mal, ob das jetzt so, dieser jetzt Prozess jetzt okay ist und besser notfalls nochmal nach. Aber allen gerecht werden, das wird nicht funktionieren.
Ja, ich habe einen Tweeter gesehen, der auch meinte, er versteht den Ärger nicht, weil wenn man, also jetzt hatte man zweimal Pech, aber hat ja immer noch genügend Möglichkeiten, dass man auch mal Glück hat. Wenn man früher zweimal Pech hatte, Hinrunde und Rückrunde, hat man gar keine Karten bekommen. Von daher, ich verstehe natürlich den Ärger von vielen, also speziell das Bayern-Spiel, das hätten halt, glaube ich, viele gern gesehen. Naja, jetzt ist es halt mal so, hoffentlich wird es das erste Bayern-Spiel von vielen in der Bundesliga. Also nicht in dieser Saison, sondern generell in den nächsten Jahren. Von daher hoffen wir mal. Jo, gut, dann lass uns zum nächsten Punkt kommen. Es war Schalke-Tag und wer war mittendrin? Der Mann, der auf Schalke so bekannt ist wie ein bunter Hund, der große Schlamann. Ich habe gesehen, da sehr viele Selfies wurden da mit dir gemacht. Über 100.000 Fans. Also wenn ich einen Artikel vorbereitet hätte, hätte ich den noch anpassen müssen, weil du hast gemeint 100.000, jetzt waren es über 100.000. Wie war es denn für dich?
Also das ist ein toller Tag und das passte natürlich, Matthias hat es ja gerade angesprochen, vom Wetter auch. Ich finde schon, dass Schalke sich da immer sehr viel Gedanken macht und das ist organisatorisch eine unfassbare Herausforderung. Du darfst ja nicht vergessen, an den Schalke-Tagen, wo früher kein Testspiel danach war, das gab's ja auch, konnte man halt noch den Arena-Ring nutzen. Ne? Das ist ja auch ein großer Bereich mit der Arena dann und so. Das ist auch viel einfacher, weil du da auch Verkaufsstände und so schon hast. Jetzt ist das alles auf die Parkplätze davor verlagert. Und dann noch das Testspiel danach zu haben. Also es ist eine unglaubliche Herausforderung, so viele Menschen dann auch wirklich dann da versuchen zu belustigen, ne? Zu belustigen. Und ich finde, das gelingt eigentlich schon ganz gut. Klar, du musst überall anstehen. Bei 100.000 Leuten, ganz ehrlich, Leute, wie soll es anders gehen? Aber ich finde, es gibt für alle was, es gibt immer auch was Neues. Und ich finde, die Partner, die da, ich meine, es ist alles kostenlos. Also bis auf Essen und Trinken natürlich, aber es ist alles kostenlos, darf man auch nicht vergessen. Und die Partner, die denken sich halt auch echt teilweise richtig schöne Sachen aus. Also ich hatte gesehen, dass Blakelander hier, der neue Ärmelsponsor, die hatten sowas, wo die sind ja, die stellen ja Arbeitskleidung her, da konntest du dich an so eine Arbeitshose dranhängen und dann gucken, wie lange du da dranhängst. Also die wollten halt zeigen, wie kräftig ihre Arbeitskleidung ist und so. Also die hatten halt, also es haben sich halt alle echt schöne Gedanken gemacht. Und die Spieler waren überall. Also es gab zwar diese Autogrammzelte, aber jeder Partner hatte auch teilweise dann eigenen Spieler. Und wenn du ein bisschen pfiffig warst, musstest du auch gar nicht so lange anstehen. Also ich war dann zufällig mal beim Felddienststand, da kam dann plötzlich Nikola Katic um die Ecke und hat dann da Autogramme geschrieben. Und bei Adidas war dann der und der und so. Also das haben sie echt gut aufgeteilt. Was ein bisschen chaotisch war, war dann, als Dzeko und Miron Muslic irgendwo aufgetaucht sind, weil da haben dann auch die Eltern und Fans ein bisschen vergessen, dass sie da auch mehrere Leute sind, die zu denen hin wollen. Und da war zwischendurch war es ein bisschen chaotisch. Gut, dass Schalke da ich habe keine Ahnung, wo sie diese Ordner hergeholt haben. Auf jeden Fall, das waren Leute, mit denen möchte ich niemals, niemals in meinem ganzen Leben Stress haben. Die waren ungefähr dreimal so groß und viermal so breit wie ich. Die sahen ganz, 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 ganz gefährlich aus. Brauchtest du, ganz ehrlich, brauchtest du aber. Also Dzeko, absoluter Rockstar. Da, ne? Und also du musst eigentlich nur gucken, wo wirklich es noch brutal voller war als überall anders. Da war dann Muslic oder Dzeko.
Ja, aber auch zu Recht. Du sprichst Dzeko gerade an, da sind wir bei Das ist geil, weil also für Edin Dzeko war es ja der erste Schalke-Tag, der kam ja logischerweise erst letztes Jahr im Winter. Und der kennt dich ja jetzt mittlerweile auch schon seit ein paar Monaten. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, erzähl doch mal, wie dich der gute Edin begrüßt hat. Also übrigens, das ist mein Das ist geil. Dieses Das ist geil geht komplett auf meinen, auf meinen Account. Weiß nicht, ob du das auch so Das ist geil findest, aber erzähl, wie hat er dich denn begrüßt?
Ja, also ich bin da in dieses Zelt rein, weil ich versuche eigentlich schon, die Spieler immer ein bisschen in Ruhe zu lassen da, weil das ist halt der Tag für die Fans. Da muss jetzt nicht da der Reporter da noch dazwischen grätschen. Das heißt, ich gehe dann meistens nur ganz schnell hin, während die schreiben, sag kurz was. Ich komme um die Ecke, will mein Handy anmachen und sagte, warst du wieder im Urlaub? Ich sag, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich sag, ja, kurz nur, ey. Das gibt's ja nicht. Sagt er, ja, dann komm ich und dann bist du im Urlaub. Gibt's ja wohl nicht. Ja, also dein Spruch hat sich rumgesprochen, nicht nur bei den Spielern, auch bei den Fans. Ich habe diesen Spruch an dem Tag ein bisschen häufiger gehört. Aber damit kann ich ja umgehen, alles gut. Ja. Aber er sagt, eine Unverschämtheit, ey. Mann. Nee, er war ganz witzig, aber der war sehr gut drauf. Und das, also was ich da ganz, ganz abgefahren fand, also wie viel Zeit er sich einfach, also ich meine, muss er da auch, aber es ist halt auch nicht einfach für die Jungs, ne? Also die müssen ja an dem Tag wirklich 980.000 Fotos machen, Autogramme geben auf Trikots, Körperteile, was weiß ich. Und der ist so, hat eine solche Ruhe ausgestrahlt und so eine Souveränität. Und was ich ganz geil fand, wie ehrfürchtig die Fans da waren, als die da hingegangen sind, um ein Foto mit Edin Dzeko zu machen. Es war überragend, sich das anzuschauen, zu sehen, so, Edin Dzeko. Dann haben die teilweise, konnten die nicht sprechen und so. Also das war ganz, ganz, ganz schön zu sehen. Und Edin macht das aber echt toll. Also auch mit den Kindern und so, klar. Also überragender Typ. Ich bleib dabei, überragender Typ.
Ja, absolut. Ich fand auch, das hat man beim YouTube-Stream von Schalke gesehen, da haben die auch kurz mit Robin Gosens gesprochen und der hat auch immer wieder angefangen, also die Frage war, ob sein erster Schalke-Tag war und dann hat er überlegt, ob er als Kind vielleicht mal da war und hat immer wieder angefangen, hat sich aber immer wieder dann auch zwischendrin Zeit genommen für die Fans und du hast halt auch wirklich gemerkt, wie seine Augen gestrahlt haben, wie happy der tatsächlich da ist um das mal auch erleben zu können von der anderen Seite. Also ja, ich glaube, da haben wir schon ein paar gute im Team. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so geil fand ich dann. Es gab ja dann wieder auch einen kleinen Talk zur Genossenschaft und da fand ich jetzt irgendwie nicht ganz so toll die Aussage von Jürgen Gerdes, dem Vorstand, glaube ich, der Schalke EG, der hat nämlich gesagt, ganz ehrlich, das sind 250 Euro, Zitat, das ist 1 Euro pro Arbeitstag. Jedes EV-Mitglied muss das machen. Also ich finde das, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich fast schon ein Dat geht gar nicht. Wir haben noch was anderes, Dat geht gar nicht. Ja. Ich finde das extrem anmaßend. Wir hatten die Diskussion schon ein paar Mal. Jeder kann gern anderer Meinung sein, aber ich finde, es gehört sich nicht, über das Geld anderer zu sprechen. Und erst recht nicht dieses Muss, also dieses schlechte Gewissen jemanden machen. Ich verstehe den Frust, dass das nicht so wirklich vorwärts geht. Da haben wir auch eine Frage, da kannst du auch gleich nochmal drauf antworten, von Schinfeld, der fragt, ob es neue Infos gibt. Also ist man deutlich vorangekommen zur Genossenschaft. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also bei mir hat das eher das Gegenteil so ein bisschen ausgelöst, weil ich mir denke, es ist ja nicht nur so, dass man diese 250 Euro für die Genossenschaft da lassen soll, sondern man soll sich ja noch ein Trikot kaufen, man soll möglichst oft ins Stadion kommen, da Bier und so weiter kaufen, vielleicht den Samba-Schuh und so weiter. Und dann ist es halt eben nicht nur 250 Euro. Und ich finde das nicht gelungen und nicht produktiv, das immer wieder auf diese Schiene zu versuchen. Ich habe mir jetzt meinen Frust von der Seele geredet. Wie fandst du es denn, als du es gehört hast?
Sie lernen es nicht. Sie lernen es nicht, dass es so nicht geht. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sie das so, sorry, plump und dann auch ehrlich gesagt ein bisschen dumm und einfach schlecht machen. So kannst du das nicht verkaufen. Du kannst das viel besser verkaufen. Es gibt doch genau die Anker, wie du alle Fans packen kannst. Nämlich genau das Thema, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Nächstes Jahr wird Schalke einen riesen Wettbewerbsnachteil haben, weil sie aufgrund der dann, wenn Schalke in der Liga bliebe, aufgrund der dann greifenden Eigenkapitalsregelung einfach einen großen Spieler verkaufen werden müssen. Das Tafelsilber wird nächstes Jahr angepackt werden müssen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Die Geno wäre ein Ansatz. Sag mal, Leute, welcher PR-Chef kriegt es nicht hin, das den Verantwortlichen zu sagen? Das ist Schalkes Hebel. Und nicht der Hebel, ihr müsst aber mal alle Geld zahlen, habt ihr doch alle. Wieso kauft ihr denn nicht 4 Anteile oder 5? Steht der Mann, der da oben wahrscheinlich das 10-fache von denen verdient, was die Leute da unten verdienen. Also das merkst du einfach, dass der es überhaupt nicht begriffen hat. Und dann, ganz ehrlich, wenn du nach so langer Zeit immer noch diese Tour versuchst, die einfach überhaupt nicht funktioniert, ganz im Gegenteil dafür sorgt, dass die Leute immer mehr Frust bekommen bei dem Thema, dann ist das leider eine falsche Personalentscheidung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist auch jemand, der mich da überhaupt nicht abholt, weil ich den Eindruck halt auch dadurch verspüre, dass er es verstanden hat. Und also kann ich nie nachvollziehen. Es ist ja so einfach, den Leuten das mitzugeben und den Leuten zu sagen, dass die Geno eine Möglichkeit ist, diesen Verein zu bewahren. Und dann, also diese Argumentation, lass uns da gar nicht weiter drüber reden. Sie kapieren es nicht. Und wenn sie es nicht kapieren, haben sie es auch nicht verdient, dass das Ding funktioniert. Obwohl es eine schöne Lösung wäre für ein ganz, ganz dickes Problem.
Ja, wir werden hoffentlich...
Ach so, und
bitte, Entschuldigung?
Zahlen. Ja, ja, gut, diese Tour hat, glaube ich, nicht viel gebracht. Ich glaube, das hat Matthias Tillmann ja auf der Mitgliederversammlung auch erzählt. Ich möchte jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber ich glaube, es sind mittlerweile knapp unter 10.000 Genossen, das ist natürlich viel zu wenig.
Ja, also das Thema werden wir dann hoffentlich mit Christina Rühl-Hammers nochmal besprechen. Wie gesagt, ich stimme dir dazu. Man findet da einfach das richtige Wording nicht, um sich da einfach nochmal besser in Position bei den Fans zu bringen. Ich glaube, man bringt schon rüber, wie ernst die Lage ist, aber es kommt dann halt immer noch der Beisatz, also müsst ihr das machen, und das ist, finde ich, immer der falsche Hebel. Aber gut, lassen wir das Thema. Ja. Es ist tatsächlich auch eigentlich das fast einzige negative Thema, außer unser, das geht gar nicht von später. Ja. Lass uns zum Testspiel kommen. Der Matthias Tillmann hat es auch angesprochen. Man hat 3-0 verloren. Das fand ich ein bisschen arg hart. Ich finde, dass die Schalke-Leistung eigentlich sehr ordentlich war. Bevor wir jetzt da groß in die Diskussion kommen, wie fandst du es denn?
Also erstmal fand ich es Wahnsinn, dass so viele Fans da waren. 58.569, glaube ich, oder 79 oder 97, was weiß ich. Und knapp 60.000 für ein Testspiel gegen Bergamo. Ich fand es überragend, wie viele Kinder da waren, wie viele Familien da waren für 5 Euro. Das war einfach super. Fand ich gut. Ich fand den Test gar nicht so schlecht. Ich fand es auch gut, mal zu sehen, dass die Abwehr durchaus auch hier und da noch ein paar Probleme hat. Ich fand auch an dem Tag tatsächlich die linke Abwehrseite mit Vitali Becker nicht so wirklich gut. Wenn es ein bisschen sobald Bergamo ein bisschen Tempo gemacht hat, hatten die Jungs schon ein bisschen Probleme da hinten. Wir beide hatten uns ja ein bisschen, ich auch von meiner Seite sah es tatsächlich aus wie eine Viererkette. Ich habe auch gesehen, dass Ebimbe dann sich immer hat fallen lassen, dass es dann eher eine Fünferkette war. Aber also in der Grundformation, so wie ich da saß, sah es für mich wie eine Viererkette aus. Ich finde, da muss noch ein bisschen gearbeitet werden, aber wir beide sind uns ja trotzdem weiter einig, dass es wahrscheinlich eine Dreierkette in der Saison werden dürfte. Bin da nochmal gespannt. Ich finde, sie haben halt dreimal grandios gepennt. Beim dritten Tor hätte ich gerne mal eine Zeitlupe gesehen, ob man sieht, dass es abseits war oder nicht. Hilft aber nichts. Sie haben dreimal gepennt und sind dreimal bestraft worden. Ich finde es einen richtigen Test. Ich finde es auch richtig, sich jetzt gute Gegner zu nehmen, einfach um auch solche Probleme auszudecken. Ich kenne das nur früher vom Handball. Bei uns war das in der Vorbereitung auch immer so, dass wir mit leichten Gegnern angefangen haben und dann hinten raus die stärksten, damit du einfach reinkommst, damit du am Anfang reinkommst, damit du erstmal Abläufe kennenlernst und sobald die Abläufe da sind, dass du dann Gegner hast, die diese Abläufe versuchen kaputt zu machen, damit du siehst, wo die Schwachstellen sind. Und das ist genau passiert. Schwachstelle Nummer 1, ganz klar, Defensive, da muss noch mehr passieren. Aber darf man auch nicht vergessen, da kommen halt auch noch, Katic kommt noch zurück, ne, Wöber hoffentlich da auch irgendwann. Da wird ja noch sich ein bisschen was tun. Und großes Problem Nummer 2, Abschluss vorne. Ne? Das war dann einfach auch für die Anzahl der Chancen zu wenig. Mir waren die Standards auch ein bisschen zu ungefährlich. Da hat Schalke auf jeden Fall noch was zu machen, aber sind ja auch noch 2 Wochen zu gehen.
Ja, also ich habe mir die Highlights nochmal angeschaut. Also bei 0-1 haben ja auch einige geschrien, dass es Abseits war. Das war definitiv kein Abseits. Das hat nämlich Dina Ebimbe aufgehoben. Beim 0-3. Also der Spieler, dem er wegläuft, also da steht er weiter vorne. Aber ich glaube, in der Mitte ist Eihan. Es ist zumindest sehr, sehr eng, ob es Abseits ist. Tendenziell ja, ein Ticken Abseits. Wenn es ein Pflichtspiel gewesen wäre, wäre es überprüft worden. Also ich finde, beim ersten Tor haben sie keinen Zugriff, sind ein bisschen zu weit weg. Das 0-2 ist halt einfach billig. Da muss Vitali den Ball irgendwo in die Wolken dreschen. Und das 0-3, ganz ehrlich, das ist dann völlig egal. Das ist ein Konter, whatever. Das hat dann am Ende dann auch keine Bedeutung mehr. Ich finde, dass man echt gut gespielt hat, dass das Ergebnis nicht repräsentativ ist für das Spiel. Ich finde, vielleicht ein 1-1, vielleicht auch ein 2-1 für Bergamo wäre okay gewesen. Ich finde, man war speziell in der zweiten Halbzeit richtig gut. Man hat die Abläufe offensiv gesehen. Du hast es angesprochen, Adamu hat aus meiner Sicht ein Riesenspiel gemacht bis zum Torabschluss. Ich glaube, der muss halt einfach 2-3 Tore machen in dem Spiel. Hat er nicht gemacht, dann kriegst du halt hinten dann die Quittung. Also sehr überraschend war ja für viele, dass Satoshi Tanaka statt Ron Schallenberg gestartet ist. Wie fandst du das Duo Tanaka und Schallenberg? Und da gibt's auch eine Frage dazu, und zwar von Marcello 1904, Tanaka und Elfausi, das neue Duo, Fragezeichen. Bärenstark von beiden gegen Atalanta, Tanaka ist eine Maschine. Ist es dann offener Zweikampf zwischen den beiden?
Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, gegen Real wird Schallenberg wieder starten. Ich glaube, das hatte jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass Tanaka die Nase vor Ron Schallenberg hat. Ich finde, die machen beide eine extrem gute Vorbereitung, extrem stark. Ich sehe da jetzt keinen vorne, außer dass Ron vielleicht ein bisschen einen kleinen Vorteil hat, dass er schon Abläufe noch ein bisschen besser kennt. Aber ich finde, Satoshi Tanaka ist echt eine geile Verpflichtung. Ich fand es auch überragend, dass er sich bei der Auswechslung verbeugt hat. Ne? Hast du das gesehen?
Ja,
fand ich echt ganz abgefahren. Also, was ein cooler Typ. Also stark. Starker Spieler. Ich glaube nicht, dass er in der Startelf stehen wird am ersten Spieltag, aber es ist halt unglaublich gut und wichtig zu wissen, dass du da ein Backup hast, falls was passiert, und dass Schallenberg sich einfach auch komplett verausgaben kann, dass du einen Tanaka reinwirfst und du wirst gar keinen Qualitätsabfall haben. Ist er, also das ist für den Konkurrenzkampf überragend. Ich glaube aber trotzdem, dass weiterhin Schallenberg da die Nase vorn hat. Und ja, also wer weiß, wie gesagt, wenn Verletzungen kommen, und scheinbar haben wir da ja ein kleines Problemchen, bist du super aufgestellt.
Also ich finde, Tanaka macht das auch überragend, finde ich auch. Also die Aggressivität, die der an den Mann legt. Ich finde, Schallenbergs Vorteil ist primär eigentlich die Kopfballstärke, weil du dann im Zentrum mit ihm und Elfausi wenigstens einen hast, der ein bisschen größer ist. Ich meine, Schallenberg ist, glaube ich, 1,86 oder irgendwie so. Tanaka ist 1, irgendwas Mitte 70. Und Elfausi ist ja auch nicht groß. Also da hättest du dann, was die zweiten Bälle angeht, dann vielleicht einen kleinen Nachteil. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer am ersten Spieltag startet. Also lass Ron Schallenberg jetzt gegen Real keine gute Partie machen. Also wenn er überhaupt startet, ich gehe auch davon aus, aber wenn er startet, dann könnte schon Tanaka die Nase vorn haben. Bei Twitter gab es dann auch noch jemanden, der hat dann so ein bisschen scherzhaft gesagt, ja, wir brauchen ja noch einen großen Verkauf. Und Schallenberg startet wieder nicht, könnte auch Ron Schallenberg der große Verkauf werden. Davon gehst du jetzt aber eher nicht aus, oder?
Nein. Ach Quatsch. Nein, dafür ist er viel zu wichtig. Der ist auch dem Trainer viel zu wichtig.
Ja, aber dann sind wir gleich bei der Frage, wer ebenfalls neben Ron Schallenberg nicht in der Startelf war Moussa Silla, der kam rein. Sieht schon sehr nach Verkauf aus. Da gibt's auch zwei Fanfragen nochmal. Ja. Also ihr seht, wir machen heute die ganzen Fanfragen schon währenddessen. Ja, und zwar Niklas mit ein paar Unterstrichen schreibt, Baumann hat großen Abgang angekündigt. Wen wird es treffen? Silla? Fragezeichen. Und Mirkoschli fragt, Baumann kündigt großen Verkauf am Schalke-Tag an. Wer sind die Kandidaten? Also der lässt ein bisschen offen. Gibt's denn außer Silla aus deiner Sicht noch einen anderen Kandidaten? Wir hatten letzte Woche Aushish. Da würde ich jetzt mal sagen, da sieht's jetzt eher nicht danach aus. Aber wen siehst du denn da noch?
Bleibt keiner übrig. Also bleibt da keiner übrig, ne? Muss man klar sagen. Also Moussa Silla ist der Einzige, der auch eine erhöhten Millionen Ablöse bringen kann. Und die braucht Schalke. Ne? Schalke braucht einen Transfer Plus bis zum 31.12. Heißt, in dieser Transferperiode muss dieses Transfer Plus auch erzielt werden. Und da haben sie noch bis zum 1. September oder so, glaube ich, ne? Oder ich weiß gar nicht, wann Deadline da ist. Ja, haben sie Zeit, und Moussa Silla, also mein Stand war letzte Woche noch, dass es kein konkretes Angebot gibt, aber er spielt halt eine starke Vorbereitung. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum sie ihn nicht auch jetzt, ich meine, klar, Adamu ist da vorne aktuell eingeplant mit Dzeko, das heißt, er soll auch seine Spiele da vorne bekommen. Ich hätte jetzt gesagt, allein fürs Schaufenster musste Silla da nochmal reinmachen, und ich glaube, der hätte dann auch eingemacht. Aber ja, Moussa Silla ist der Einzige, der halt irgendwie 5 Millionen bringen kann, glaube ich. Ich glaube, die 7, die mal irgendwann auf dem Zettel standen, die wird es nicht geben. Aber 5 Millionen würde wahrscheinlich sogar schon fast reichen, wenn man überlegt, dass wir bisher, glaube ich, wie viel hat Schalke bisher ausgegeben?
Ja, wir haben doch auch 3 Ablöse. Vielleicht. Wie viel? So 3 Millionen ungefähr.
Ja, genau. Dann hast du ein Genau, das Ziel ist ja in dieser Übergangssaison, dass das Eigenkapital, also dass sich die Quote nicht verschlechtern darf. Das heißt, du darfst keinen buchhalterischen Verlust einfahren. Das heißt, im Endeffekt ganz einfache Rechnung, du musst mehr einnehmen, als du ausgegeben hast.
Ja gut, du hast natürlich auch noch die Genossenschaft als Hebel, da könntest du vielleicht auch, wenn das jetzt nicht klappen sollte, aber ja, natürlich wäre das schon gut. Ich meine, wenn du dir die Zahlen anschaust, also 3 Millionen, Tanaka 1 Million, Ebimbe jetzt ungefähr roundabout 1 Million mit allem drum und dran, und dann hast du noch ein bisschen Adamu und so weiter, die Laien und so weiter, also, sagen wir mal so roundabout 3 Millionen, das ist jetzt auch nicht viel, ja. Wenn du dir selbst jetzt anschaust, was jetzt der HSV, der jetzt 7 Jahre zweite Liga gespielt hat und jetzt ein Jahr Bundesliga spielt, was der jetzt teilweise für einzelne Spieler schon das Doppelte ausgibt. Also, ja, da ist man ein bisschen hinten ran, aber gut, das hat man sich ja selber zuzuschreiben. Zwei Spieler waren nicht dabei. Wöber war krank, und da sind wir jetzt bei unserem Dat geht gar nicht. Wöber krank, und dann leider unser Liebling Brian Lassme mal wieder verletzt. Ja. Und das hast du auch gesehen, dass das Miron Muslic auch richtig genervt hat. Es hat schon bitter für den Jungen. Und
ja,
das geht halt gar nicht, dass der immer wieder zurückgeworfen wird.
Ja, es ist einfach, also ey, du siehst an der Reaktion von Miron Muslic, also alle von euch, die das nicht mitbekommen haben, der hat sehr kurz ab und war dann auch in der Tonalität, ich sag mal eher in dem, ich sag mal im Frustmodus, hat gesagt, ich kann ja nichts sagen, kann ich nicht sagen, Trainingsverletzung, wie lange fällt er aus, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Und da hast du direkt schon, weil wir haben im Trainingslager auch ganz lange über Brian Lassmann mit ihm gesprochen und also, dass das ein feiner Kerl ist und dass der extrem Schalke helfen könnte, auch in der Bundesliga durch seinen Topspeed. Das ist, also das bestreitet niemand. Aber Miron Muslic sagt halt auch, Thema Verfügbarkeit. Dazu kann man bei Brian Lassme keine Aussage treffen. Und ich fand es ganz spannend. Ich hatte Brian Lassme ja im Interview im Trainingslager und da hat er mir gesagt, ja, er hätte auch ein bisschen sein Training umgestellt, seine Ernährung umgestellt und so. Und er wird sich so gut fühlen wie noch nie. Alles wieder für die Katz. Er ist schon echt bitter. Das heißt, ja. Schalke muss vorne auch noch was machen, ne? Also, da sind wir uns ja einig, ne? Wenn Silla geht, hast du Dzeko auf der 1, Adamu dahinter und du brauchst einen weiteren Stürmer. Das heißt, da werden sie auch noch was machen.
Ja, dazu kommen wir nachher nochmal, wenn wir kurz die Transferspersonalien machen. Ich würde nochmal ganz kurz zu Ebimbe kommen. Also, ich habe mir hier notiert, 45 Minuten, gute Flanken. Auch der ein oder andere Bock, aber das fand ich jetzt auch nicht so mega schlimm, weil dass die Abstimmung nach, weiß ich nicht, ein oder zwei Trainingseinheiten nicht so ganz passen kann. Wie gesagt, beim 0-1, ihr habt da das Abseits auf. Aber das finde ich jetzt auch überhaupt nicht wild. Ich finde, die Flanken waren gut. Also wenn die Flanken links von Auschisch und rechts von Ebimbe so kommen, glaube ich, auch von Gosens vielleicht, würde sich Edin Dzeko, glaube ich, freuen. War dann halt natürlich auch das Thema hinten raus, wurde so ein bisschen gestempelt, hat sich auch ein bisschen angeschlagen, ist er vom Platz gerumpelt. Also A, wie fandst du Ebimbe selbst und B, vielleicht, wie sieht jetzt so der Krankenstand eigentlich aus? Positiv, Dejan Ljubicic war ja wieder dabei, ist dann in der zweiten Halbzeit für Ebimbe reingekommen.
Genau, Ljubicic ist fit, das ist schon mal das Wichtigste, dass der trainieren kann. Ich bin mal gespannt, was Kenan Karaman hat, das sieht nach einer schweren Hüftprellung aus. Also, boah, bin mal gespannt, ob der die Woche trainiert. Mal abwarten. Die haben jetzt 2 Tage frei, Mittwoch ist wieder Training, da bin ich sehr gespannt, wer da auf dem Platz ist. Auch bei Ebimbe, der ist zwischenzeitlich auf dem Platz auf einem Bein nur rumgesprungen. Also das tat auch ziemlich weh und dann muss man mal abwarten, ne? Wenn da ein richtig dicker Bluterguss drin ist oder so. Bin ich gespannt. Also Schalke hat zurzeit, wenn das so weitergeht und aus jedem Testspiel Verletzte mitbringen, ist es nicht so gut für den Start. Also ich hoffe einfach mal, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Glück haben in den nächsten Wochen, dass ich nicht so viel über Verletzte bei Schalke berichten muss. Das kommt natürlich vor, da kann keiner was zu, ne? Wenn ja einer irgendwo reinspringt oder so. Muskulär, lassen wir mal raus. Wöber krank, kann auch immer passieren. Aber das wäre ganz gut, wenn Schalke da ein bisschen mehr Glück hätte, was die Verletzungssorgen angeht.
Und das Debüt selber, wie fandst du's?
Ich bin ehrlich, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, weil ich immer wieder live geschaltet habe und mich dann immer so weggedreht habe, obwohl er bei mir auf der Ecke stand. Ich habe leider häufig hingeguckt, da ist ihm was nicht gelungen. Also von daher würde ich das jetzt noch nicht bewerten wollen.
Gut, du hast dann in der Live-Schalte auch gesagt, du erwartest, dass gegen Real sich die Mannschaft noch, ich weiß gar nicht, groß verändern wird. Ich weiß gar nicht, wie da deine Formulierung war. Wie viele Änderungen erwartest du denn gegen Real?
Ja, also ich gehe mal da ganz davon aus, dass Nikola Katic von Beginn an spielen wird. Ich glaube, dass Schallenberg von Beginn an spielen wird. Ich glaube, dass Dzeko zumindest mal von Beginn an spielen wird und dann rauskommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Dejan Ljubicic von Beginn an spielt. Also von daher, ich erwarte da schon mindestens mal 4 Änderungen. Und dann schauen wir mal, ne? Also ich glaube schon, dass sich jetzt ein bisschen rauskristallisieren wird, in welche Richtung er geht. Das ist jetzt der letzte Härtetest. Das ist ein richtiger Härtetest. Im Endeffekt ist es die Generalprobe für Bayern.
Ja, es ist nicht die Generalprobe für Pokal, weil es ist ein völlig anderes Spiel natürlich, sondern halt für die Bundesliga, für Bayern, auch für Augsburg vielleicht, auf natürlich niedrigerem Niveau natürlich als Real und Bayern, aber trotzdem von der Ding. Ja, ich bin tatsächlich gespannt.
Du kannst auch davon ausgehen.
Entschuldigung, ja.
Entschuldige, ich wollte dich nicht.
Ja, nee, bitte.
Mach du erst.
Nee, also ich bin tatsächlich auch gespannt, wie sie sich da schlagen.
Ich glaube halt.
Also ich glaube, wir hören uns vielleicht noch ein bisschen zeitversetzt. Ich glaube, weiß nicht, was da heute das Problem ist, aber ja, dann genau. Dirk, du bitte zuerst.
Ja, ich glaube halt auch, dass Real tatsächlich mit einer ordentlichen Mannschaft, das war auch eine häufige Frage, spielen wird. Ne? Also die haben jetzt letzten Test, glaube ich, gegen Ferencváros, glaube ich, gespielt, bin mir gar nicht so sicher. Aber da waren halt auch, da war ein Camavinga dabei, da war ein Güler dabei, da war ein Valverde dabei, Dumfries dabei. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die mit einer ordentlichen Kapelle auflaufen werden. Das heißt, du hast schon auch einen Maßstab für einen FC Bayern. Du spielst zu Hause, du hast nahezu deine Mannschaft zusammen. Klar, einen Kartic, Dzeko und so haben dann brauchen die werden die Woche danach auch noch brauchen. Aber das heißt, ich erwarte da eigentlich schon, dass das eine Mannschaft ist, die ganz große Ähnlichkeit hat mit der Startelf, die auch gegen die Bayern zweieinhalb Wochen später dann spielt.
Jo, ja, dann lass uns diesen Themen komplex dann abschließen und dann lass uns, bevor wir zu den Transfers, der heute nicht so ausgeprägt sein wird, nochmal ganz kurz zu was ganz Verrücktem kommen, was irgendwie heute zu Schalke passt. Die U23. Nach 14 Minuten 0-4 hinten, dann noch kurz vor der Pause das 1-4 und dann am Ende 5-4 gewonnen. Und in Bocholt muss man dazu sagen, in der, übrigens ganz kurz hier, weil sich ja dann ein paar Leute letzte Woche darüber echauffiert haben, dass ich nicht weiß, wo die zweite Mannschaft spielt von Schalke. Ich weiß, dass sie in der vierten Liga spielt. Ich verwechsel aber immer Oberliga mit Regionalliga, das ist mein Problem. So in der Regionalliga West in Bocholt und dann am Ende 5-4 gewonnen und Bocholt hat am Ende auch noch in der 90+5 einen Elfmeter verschossen. So, ja, passt irgendwie gerade zu Schalke, oder? Also. Was hast du gedacht, als du das Ergebnis gehört hast?
Ja. Ja, also es vor allen Dingen 0-4 nach 14 Minuten. Also das war natürlich trotzdem auch ein Thema. Ich saß neben Maxi Lüftl auf der Trainerbank. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und haben über das Spiel auch gesprochen, natürlich. Ja, alle, ich sag mal, aussortierten auch von Beginn an dabei, ne? Chibara auf außen, Grüger, Donkor. Chibara hat zumindest auch eins vorbereitet, aber wenn du nach 14 Minuten vier Dinger hinten kriegst, ist das als Sechser jetzt auch nicht so geil. Siebeking im Tor. Hält noch einen richtig stark, den Elfmeter hat er rausgeguckt, sagen wir mal so. Ja, abgefahren, ne? Aber ist doch gut. Die sollen mal schön. Das ist ja für die Jungs auch nicht schlecht, dass sie sich da ein bisschen zeigen können. Hilft Grüger und Donkor gerade nicht wirklich, aber ja, schönes Ergebnis.
Ja, ich fand's ganz witzig, bei Twitter so das live zu verfolgen, weil sich viele Fans schon, oh, Schalke 2 im Abstiegskampf und so weiter. Und dann am Ende war alles Riesenparty. Ja, also schon witzig, war so ein bisschen wie das Jahrhundertderby damals in Dortmund 0-4 und dann, das waren 4-4, jetzt war sogar ein 5-4, beides auswärts, also schon crazy. Ja gut, und dann lass uns Dirk noch ganz kurz zu den Transfers kommen. Was ist passiert? Also Dzeko wurde offiziell vorgestellt, hat ja dann auch nochmal erzählt, dass seine Familie mitkommt. Ich glaube, das war ja auch eine Neuigkeit für viele. Und dass er drei weitere Anfragen hatte, aber ja, eigentlich war für ihn klar Schalke oder nichts. Hat dich irgendwas da überrascht? Hättest du gedacht, dass die Familie mitkommt oder hast du schon damit gerechnet, weil er schon, also zumindest nach außen, von außen betrachtet, sieht ja schon aus, dass er ein Familienmensch ist.
Also das hätte ich nicht gedacht, dass die Familie mitkommt. Ich wusste ja, dass es ein ganz großes Thema ist. Aber ich meine, du musst ja auch dann überlegen, ne? Du musst die Kinder alle umtopfen. Das ist, glaube ich, auch gerade für die auch nicht so einfach, ne? Wenn du, klar gehört das bei so einer Familie mit dazu, bei einer Fußballerfamilie, aber wenn die dann irgendwo gerade so ein Heim gefunden hat, zu Hause gefunden hat, Freundeskreis gefunden hat, aufgebaut hast, dann holst du deine Kinder da auch nicht raus, ne? Aber das ist schon ein großer Schritt. Finde ich schon sehr bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen. Aber die haben ja wohl auch gesagt, Papa, zu Hause gehst uns auf die Nerven.
Ja, es ist halt auch die Frage, wo er sich vielleicht nach seiner Karriere niederlassen will. Vielleicht ist es ja Deutschland, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Hat ja da in Wolfsburg auch schon gute Erfahrungen gemacht. Also ich war auch, keine Ahnung, das wird jetzt die Tochter von Edin Dzeko nicht erreichen, aber falls doch, großes Danke, weil die hat nämlich gesagt, er muss unbedingt weiterspielen und zu Schalke gehen. Ja, ich fand's sehr nett. Also das, die PK war ja auch kurz, aber hast du auch wieder gemerkt, was das einfach für ein Profi ist und dass der auch, zumindest hatte ich den Eindruck, auch Bock hat. Dzeko mal außen vor, der zweite Neuzugang, wenn man Dzeko als Neuzugang zählen will, ist dann Ebimbe. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Finanziell guter Deal. Was ich überraschend finde, dass sie in der offiziellen Pressemitteilung auch deutlich gesagt haben, er ist für die rechte Schiene eingeplant, obwohl er jetzt eigentlich so ein Allrounder ist. Ja, was machen wir jetzt mit dem Transfer?
Ja, also ich glaube, der ist, also diese Möglichkeit, das schwebt ja schon eine ganz lange Zeit über Schalke, aber finanziell sind beide Seiten eigentlich gar nicht zusammengekommen. Ganz ehrlich muss man sagen, dass Lindström geplatzt ist, da kommen wir ja gleich noch zu, hat diesen Transfer erst ermöglicht, dass der dann so schnell über die Bühne ging. Ne? Und wenn es dann letztendlich auch so ist, gehört das übrigens auch mit zum Verhandlungsgeschick. Also ich glaube, dass das ein guter Transfer ist, weil sehr risikoarm. Ne? Also finanziell ist das keine Riesenherausforderung für einen Spieler, der schon gezeigt hat, dass er eine gewisse Qualität hat. Wenn Muslic den wieder anzünden kann, ist das, glaube ich, ein richtig guter. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass er da auf eine Position so festgelegt wurde. Ich glaube, dass das aber grundsätzlich, ja, ist das ja offen. Ne? Also der Trainer sieht ihn da, glaube ich, aber der kann ja auch andere Positionen spielen. Ich glaube, genau solche Spieler brauchst du ja jetzt auch, die dir auf mehreren Positionen helfen, weil, da sind wir uns ja auch einig, ne, die ganz starke Breite hat der Kader hier und da nicht. Und da ist es halt schon ganz gut, wenn du ein bisschen schieben kannst. Also ich glaube, das ist ein Transfer, Entschuldigung, ohne großes Risiko.
Ja, ich habe einen Frankfurt-Fan angeschrieben und habe ihn dann gefragt, habe geschrieben, hey, der ist bei uns auf der rechten Schiene eingeplant. Wo war er denn bei euch am besten? Und da kam nur als Antwort, der war bei uns überall gleich schlecht. Ja, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Er relativiert das natürlich auch. Und sagt, dass die Anlagen, und den Eindruck habe ich tatsächlich auch, also der hat richtig gute Anlagen. Der kennt übrigens, also auch wenn sie nie offiziell in einem Profispiel auf dem Platz standen, kennt er natürlich auch Aouchiche aus der Jugend bei PSG. Das heißt, die Eingewöhnungszeit dürfte auch hoffentlich einigermaßen gut verlaufen. Ja, ich finde, er bringt halt viel mit, aber er hat halt in den letzten Jahren jetzt nicht so wahnsinnig viel davon gezeigt, ob er es auf den Platz bringen kann. Letztes Jahr bei Brest, da haben ja auch einige gesagt, ja, letztes Jahr ist er bei Brest durchgestartet. Naja, sehe ich ein bisschen anders. Also der hat 27 Spiele zwar gemacht, 5 Tore, aber von 2430 Minuten hat er nur 1167 gespielt. Das ist also nicht mal 50% der möglichen Minuten. Ja, jetzt schauen wir einfach mal, was ich ein bisschen überraschend finde. Viele haben gesagt, ich sehe da Bedarf auf der Position. Jetzt ist halt die Frage, was machst du mit Ljubicic und Becker? Also Becker scheinst du ja, Timo Becker scheinst du jetzt wohl in der Dreierkette einzuplanen. Und Ljubicic ist wohl jetzt wohl dein, also wenn er nicht den Platz da rechts gewinnt, ist er so dein Super-Sub, der überall so ein bisschen spielen kann. Ich bin gespannt. Ich sehe tatsächlich nach dem Lindström, nach der Lindström-Absage tatsächlich auf dieser Doppelzehn mehr Bedarf, weil da hast du zwei Positionen und du hast Aouchiche links, du hast Karaman rechts. Das ist richtig gut für die, also für unsere Ansprüche in der ersten Liga. Und dahinter wird's halt dann schon dünn. Natürlich kann da ein Adamu spielen, natürlich kann ein Ljubicic spielen, ein Boja kann er auch spielen, aber das sind jetzt Boja vielleicht mal außen vor, nicht ihre ersten Positionen und du musst halt zwei Positionen backuppen. Da würde ich mir schon noch jemanden wünschen. Ich finde, im Sturm ist es okay. Da würde ich jetzt persönlich sagen, da reicht's, weil du nur eine Position, also ja, als Backup haben musst. Auf der 10, optimalerweise hast du einen starken Zehner, der vielleicht auch im Sturm spielen kann. Ich sehe da schon Bedarf, oder?
Ja, bin ich komplett bei dir.
Ja, mal schauen, was sie dann noch machen können. Hängt natürlich jetzt auch so ein bisschen ab, ob sie halt jemanden noch verkaufen. Ich glaube, Geld ist dann eher da, wenn man dann noch jemanden abgibt. Dann lass uns zu Lindström kommen. Das kam natürlich dann raus, also es hat sich ja schon angedeutet letzte Woche in unserem Podcast. Und ich glaube, eine Stunde oder zwei später war dann die Geschichte, dass der Deal komplett off ist. Und dann hat ja Napoli abends dann nochmal mit einem richtigen, ja, weiß nicht, Statement reagiert und Schalke so richtig schwarzen Peter in die Schuhe geschoben. Schalke hat darauf nicht reagiert. Zwei Fragen an dich, Dirk. Erstens, was hältst du von so einem Statement von Neapel und was sagst du dazu, dass Schalke darauf nicht reagiert hat?
Also generell, was ich gelernt habe, ist, dass im Fußball die Wahrheit meistens in der Mitte liegt oder zumindest nicht zu 100% bei einer Partei. Von daher, also ich glaube schon, wenn man sich die Vergangenheit zumindest anschaut, ich habe mir sagen lassen, dass auch rund um den Transfer von Armin Younes von Neapel damals es auch eine Menge Ärger gab. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was Schalke auch da kritisiert. Also das sind tatsächlich so süditalienische Verhältnisse, die, glaube ich, gerade bei Verhandlungen nicht ganz einfach sind und die auch gerne mal sich die Sachen dann so hindrehen, wie sie es wollen und dann ja auch gerne mal mit den Journalisten zusammenarbeiten, um dann Druck zu erzeugen und so. Also das ist jetzt nicht neu. Dementsprechend glaube ich schon, dass Schalke da jetzt nicht irgendwie was erfunden hat oder so. Ich fand jetzt die Reaktion von Neapel schon überraschend, auch nicht gewöhnlich. Zeigt schon, dass man da auch irgendwie einen wunden Punkt getroffen hat und die es vielleicht auch nicht so gewohnt sind, dass man so mit ihnen umgeht und sagt, so wisst ihr was, wenn ihr solche Spielchen spielt, sind wir raus. Ich glaube schon, dass da auch ein bisschen Funken Wahrheit mit drin ist, keine Frage. Ich glaube schon, Schalke hat gemerkt, vielleicht ist das doch nicht die 100% Lösung. Ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich gehört hatte, dass der nicht den überzeugendsten Medizincheck aller Zeiten hingelegt hat. Hab mir sagen lassen, dass das nicht der ausschlaggebende Grund war. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass sowas mitschwingt bei einer Entscheidung. Und dass es einfach auch zu lang gedauert hat. Und dann ist die Tür offen gegangen bei Ebimbe. Und dann hat man einfach überlegt, alles klar, das ist einfach, bevor wir hier irgendwelche Spielchen noch länger ziehen und uns da über den Tisch ziehen lassen und uns finanziell da fesseln, machen wir lieber was, was nicht so schwierig ist und was einfacher ist. Also unterm Strich vielleicht nicht ganz so super sauber abgelaufen, das gehört aber ehrlich gesagt auch bei dem heutzutage mit dazu. Also wir haben alle mitbekommen, wie Schalke es ergangen ist mit Moussa Sylla und New York. Also von daher, vielleicht gehört das auch ein bisschen mit dazu, so ein bisschen zu zocken und ein bisschen zu spielen. Und ich fand es jetzt auch ganz gut, dass Schalke da nicht nochmal drauf reagiert hat. Das haben sie ganz bewusst gemacht, weil sie auch gesagt haben, dann geht's hin und her, hin und her, hin und her. Dann haben wir hinterher so ein Internet-Battle, das hilft keinem. Guck mal, und jetzt spricht auch keiner mehr drüber. Also eigentlich ganz gut gelaufen.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, eine Schlammschlacht hätte keinem was gebracht. Ich meine, die ärmste Sau ist natürlich der Spieler selbst. Der ja war auf gepackten Koffern, Der war ja schon hier und musste dann zurück. Bitter, dass es so gelaufen ist. Ich fand es ganz vielsagend, wenn man sich die Kommentare unter dem Tweet von den von Neapel anschaut, von den Neapel-Fans, die das zu dem eigenen Verein nicht so wirklich abkaufen. Also da habe ich auch gedacht, na okay, gut, dann wird das schon ein bisschen, wie du sagst, wahrscheinlich die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Thema ist jetzt durch. Ist jetzt wie es ist. Es gab dann ja auch noch einen Ersatzkandidaten, sage ich mal, Facundo Buonanotte von Brighton. Der wird's jetzt aber nicht, das ist mittlerweile offiziell, der geht jetzt leihweise zu Elche nach Spanien. Und dann gab es noch ein zweites Gerücht, Crepin Diatta. Also mir schien das vom Profil eher so ein Ersatz für Ebimbe, weil er so ein bisschen die rechte Schiene spielen könnte. Vielleicht kann er auch offensiver spielen. Du hast da schon dein Dementi, Dirk, rausgehaut mit zwei Posts. Wie war da der Stand? War da überhaupt was dran?
Ob da jetzt wie viel da dran war oder nicht, kann ich tatsächlich jetzt nicht so richtig sagen. Ich weiß nur, dass es dass er jetzt kein Thema mehr ist. Ob er vielleicht mal auf einer Liste stand, auf einer erweiterten, weiß ich tatsächlich nicht, aber da ist es nicht so. Und bei Buonanotte war es ja einfach auch so, dass es halt ein Backup für Transfers war. Ich glaube, dass tatsächlich rechts die Seite jetzt geschlossen ist. Also die Baustelle ist auch durch. Wir sind uns beide, glaube ich, einig, dass noch was passiert. Vorne und vielleicht auch auf der 10. Also ich glaube, zwei Transfers, anderthalb Transfers würde ich jetzt mal noch erwarten. Einen auf jeden Fall und vielleicht einen hinten raus, falls sich noch was ergibt. Na, aber ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, sagen, sind sie auf der Seite durch.
Ja, also ich stimme dazu. Ich glaube, alle Positionen sind abgedeckt, außer vielleicht die Doppelzehn und vielleicht den Stürmer. Frank Baumann hat ja auch gesagt, vielleicht, also einen Transfer wollen sie wohl noch machen. Vielleicht wären es dann auch zwei, aber das ist, wie gesagt, ja, das kommt dann so ein bisschen drauf an, ob sich halt eine Lücke eröffnet, so wie bei Auschisch im Winter. Ja. Das kann man ja nie sagen, wenn man da irgendwie einen Wunschspieler bekommt, den man über Stetsli Buda dann sich ausgesucht hat und der ist dann plötzlich günstig zu haben oder zu erschwinglichen Preis. Dann, glaube ich, wird man noch zuschlagen. Ja, Christopher Olivier, der war ja auch bei uns im Gespräch bei Schalke, der wird auch nicht kommen. Auch wenig überraschend, ist ja auch ein Rechtsverteidiger. Den zieht es jetzt wohl nach Brøndby. Aber Schalke hat auch es geschafft, noch auf der Abgangsseite was zu tun. Hat dann nämlich ein bisschen was von der Payroll bekommen, wenn auch jetzt nichts Großes. Ja, Dirk?
Bist du noch da? Ach so, ja. Also tatsächlich irgendwie heute haben wir ein bisschen Probleme, echt. Ich sehe dich. Hatte ich gerade Standbild. Ja, sorry. Ich weiß nicht, ob meine Jungs oben gerade schon zocken oder so, aber oder es an meinem Internet liegt. Naja, gut. Kleine Transfers. Da kann, glaube ich, auch noch ein bisschen was passieren. Also Martin Wazinski könnte ja auch noch gehen Richtung Holland. Also das sind aber so kleine Dinger, die sind jetzt ganz schön. Na, aber die helfen dir jetzt ja natürlich auch nicht so mega. Das sind alles trotzdem Baustellen, die man beseitigen kann. Aber also ich habe zu Wazinski nach Cambuur, wäre das auch, ne? Das ist da, wo Amash spielt in Holland. Die haben 4-0 auf den Deckel gekriegt. Kann gut sein, konnte man mir jetzt beim Schalke-Tag noch nicht bestätigen, aber es wurde auch nicht dementiert. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das tatsächlich auch stattfindet. Was meintest du?
Ja, Salazar ist halt offiziell weg noch.
Ach, ja, richtig, Salazar nach Kroatien, ne? Ja, genau. Ja, das sind, ist schön, dass die Spieler was gefunden haben, dass man für die Spieler was gefunden hat. Aber das sind natürlich jetzt nicht die Hauptverkaufsdinger, ne? Oder Hauptdinger. Also es bleibt für mich dabei, du musst eigentlich Grüger, Donkor und Porat loskriegen. Auch wenn Porat natürlich irgendwo da hinten so überall mal einspringen kann, aber ich glaube, das hilft beiden Seiten nicht. Wenn du die drei Spieler noch losbekommen könntest, glaube ich, schafft das auch schon mal für auch ein bisschen Platz auf der Payroll und hilft dir halt auch in der Kaderstruktur. Ne? Also klar ist das ein klares Zeichen auch gewesen, dass Grüger und Donkor jetzt auch in der U23 spielen. Es ist aber einfach auch so, das hilft dir ja nicht. Das hilft weder der U23 noch hilft es den Profis, wenn du weiterhin solche, ich sag jetzt mal, auch kleinen Baustellen noch hast.
Ja, ich würde das noch ergänzen, also eigentlich nicht, dass ich den weghaben will, aber Dylan Lennart, eigentlich, der muss ja auch irgendwie spielen. Da wäre es vielleicht auch gut, wenn man da was findet, natürlich. Und Tchibara, der jetzt auch in der U23, der Junge muss auch spielen. Ich glaube nach wie vor, dass der ein gewisses Talent hat, um auch vielleicht auch mittelfristig mal zu helfen. Aber auch der muss spielen. Ja, es ist halt die Frage, wen du wegbekommst. Aus meiner Sicht, ja, brauchen wir nicht drum rumreden, auch für Christian Gomis wird schwierig, ja, also, aber da ist halt immer die Frage, findet sich ein Verein, der auch das Gehalt dann bezahlen kann und will. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, dass dann noch der Kader noch ein bisschen verschlankt wird, weil es hilft ja auch keinem, wenn die dann die ganze Zeit auf der Tribüne sitzen oder vielleicht auf der Bank, aber eigentlich nie reinkommen, die sind dann unzufrieden und ja, das bringt dann der ganzen Mannschaft nichts. Also von daher, ja, schauen wir mal. Der Transfermarkt ist ja noch ein bisschen offen. Also 1. September, das sind jetzt noch ziemlich genau 3 Wochen. Hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen was passiert. Dirk, hast du noch was? Sonst würden wir dann zu Was macht eigentlich kommen?
Nein, du kannst gerne loslegen.
Ja, also Was macht eigentlich ist dieses Mal Maya Yoshida. Der hat sein Debüt 2007, also vor fast 20 Jahren, in Japan gefeiert für Nagoya Grampus. Zur Saison 2009/10 dann in die Niederlande gewechselt war dann aber dort erstmal, zu Venlo, glaube ich, hat sich dann aber erstmal in der ersten, bei der Ankunft eigentlich das Bein gebrochen. Fiel die erste Saison komplett aus, auch in der zweiten Saison. Zu Beginn noch verletzt. 2012/13, danach übrigens aber absoluter Stammspieler. 2012/13 dann der Wechsel in die Premier League für knapp 3 Millionen zum FC Southampton. Er spielte dort 8 Jahre, also doch sehr, sehr lang. Meistens Stamm, immer wieder auch mal hat er dann zu kämpfen mit der Konkurrenz. Aber trotzdem, 8 Jahre ist schon eine beachtliche Zeit. Wechselte dann aber im Januar 2020 leihweise zu Sampdoria nach Italien, war dort sofort gesetzt, wurde dann nach der Saison fest verpflichtet, war dann 2,5 Jahre Stammspieler mehr oder weniger in Genua und wechselte dann 2000 22 dann zu Schalke. Das war dann die einzige, also die Abstiegssaison, hat dort 29 Ligaspiele gemacht. An den ersten 27 Spielen hat er 26 Mal durchgespielt und einmal wurde in der 79. Minute ausgewechselt. Speziell in der Rückrunde hat er dann eigentlich auch ganz ordentliche Leistungen an der Seite von Moritz Jens dann gezeigt. Fehlte hinten raus, dann 2 Spiele verletzt und in den letzten 4 Spielen hat er dann nicht mehr so viel gespielt. Einmal noch 45 Minuten, die anderen 3 Spiele nicht im Kader oder im Kader, aber kam nicht zum Einsatz. Insgesamt waren es 31 Pflichtspiele und etwas mehr als 2700 Minuten. Also daran sieht man schon, dass er ein absoluter Vielspieler war. Ich meine, das Problem war ganz einfach, das hat man am ersten Spiel gesehen, die Geschwindigkeit. Die hat dann einfach auch gefehlt. Das hat dann einfach auch so dann nicht gepasst. Wechselte dann nach der Saison, nach dem Abstieg zu LA Galaxy, war dort auch Kapitän und gewann 2024 auch die Meisterschaft. In Japan absoluter Volksheld, 127 Länderspiele, viele als Kapitän. Und seit Status sieht man auch daran, dass er bei der jetzigen WM war er zwar nicht nominiert, aber hatte so eine besondere Rolle. Der reiste also nicht als offizieller Spieler mit, aber begleitete die Japaner als in einer Supportrolle und während der ganzen Vorbereitung und durfte dann am 31. Mai, also kurz vor Beginn der WM, in einem Freundschaftsspiel sein Abschiedsspiel für Japan machen und hat eben jetzt auch noch erzählt, und deswegen sind wir auch hier auf ihn gekommen, weil ich das zufällig auch gesehen habe, der spielt noch, aber der hat tatsächlich auch Trainerambitionen, eben durch seine Erfahrungen jetzt im Betreuerstab bei der Weltmeisterschaft für Japan und will da Trainer werden, hat schon die UEFA B-Lizenz absolviert und arbeitet derzeit an der A-Lizenz. Mal sehen, wo wir ihn dann in Zukunft sehen. Hast du ihn überhaupt in dem Jahr, wo er da war, hast du ihn mal interviewt? Wie viele Berührungspunkte hattest du mit ihm?
Nö, viele, weil er natürlich auch extrem super gutes Englisch gesprochen hat, ne? Er hat sogar einmal als wie hieß der nochmal, der kleine flinke Stürmer, der Japaner, der bei Schalke war, Kozuki. Als Kozuki mal in der Mixzone stand im Trainingslager, die stehen ja immer vor dieser Sponsorenwand, ne? Damit. Und dann hatte Yoshida sich dahinter gestellt und hat leise durch die Sponsorenwand übersetzt. Super Typ, ganz freundlich, total nett. Hat natürlich ein Riesenproblem gehabt, dass er halt in die Fußstapfen von Itakura steigen sollte und die waren einfach viel zu groß. Ne? Also alle haben gedacht, so, das ist ja neue Itakura. Konnte er nicht ansatzweise erfüllen, weil er einfach auch nicht der Spielertyp ist. Das war, glaube ich, das Problem für ihn. Ne? Aber super, also wie die alle sind, total freundlich, ganz lieber, netter Kerl. Coole Interviews, weil gutes Englisch. War gut.
Leider ja, 8 Jahre in England, da sollte man noch gutes Englisch sprechen. Aber gut, es gibt ja noch auch Leute, die 8 Jahre in Deutschland gesprochen haben und kein Wort Deutsch können. Also von daher, selbstverständlich ist es nicht. Ich meine, so dieses Vorurteil gegen die Japaner, freundlich. Ich meine, die Fans räumen ja immer nach den Spielen ihr Stadion auch praktisch selber auf. Also das hat schon was, diese Kultur. Schade, dass es nicht geklappt hat. Man hat in der Rückrunde gesehen, an der Seite von Moritz Jens, wenn er da wirklich einen schnell robusten Nebenmann noch neben sich hat, dass es hätte funktionieren können. Das hat er ja in der Hinrunde überhaupt nicht gehabt. Das war ja Kraut und Rüben. Also vor allem, wenn du das jetzt auch mit dieser Saison vergleichst, also das Gerüst, da werden wir die nächsten Wochen ja nochmal drauf kommen, ist ja ein deutlich besseres, angefangen vom Trainer, aber auch auf der Mannschaft, wenn man sich die Spieler damals vergleicht. Klar gibt es ein paar Spieler, die dieses Jahr wahrscheinlich auch spielen würden, vielleicht ein Alex Kral, natürlich ein Rodrigo Salazar, aber wir reden da von Vereinzelten und ich glaube, fast auf jeder Position würdest du den Spieler dieser Saison dem, der von vor 4 Jahren vorziehen, auch wenn das damals vom Namen auch gute Spieler waren, aber hat halt dann irgendwie nicht so gepasst. Gut, und dann kommen wir tatsächlich schon fast zum Ende. Ihr habt ja mitgekriegt, dieses Mal haben wir die Fragen schon währenddessen größtenteils beantwortet. Eine hat irgendwie zu keinem Themenkomplex gepasst. Deswegen kommt die jetzt hinten ran. Und zwar Lasse Onda fragt, Dirk, hattet ihr, also schön, dass du mich da mit reinnimmst, ich habe noch nicht so viele Interviews geführt, außer am Telefon, hattet ihr in einem Interview einen passenden Moment, das geht natürlich an Dirk, hattest du sowas schon mal?
Einen peinlichen Moment? Nicht einen passenden, Moment. Einen peinlichen Moment. Ja, ja, ich hatte mehrere. Ja, ich hatte mehrere. Ich weiß, dass ich mal in Bochum stand, vor dieser, also wir stehen ja immer vor dieser Sponsorenwand und ich habe nicht gesehen, wer kommt. Und mir ist nach dem Spiel ein Spieler gebracht worden. Ich habe den nicht erkannt. Also es ging einfach so schnell, ich wusste nicht, dass Riedle Baku ist. Das war extrem peinlich, weil ich das dann auch, also ich habe es irgendwie versucht zu kaschieren, aber ich glaube, das ist jedem, es hat einfach jeder gemerkt. Also habe ich auch direkt von meinem Sprechtrainer direkt eine WhatsApp bekommen, der gesagt, hast du ihn nicht erkannt? Ich habe ihn nicht erkannt, es tut mir total leid. Und ich habe mal tatsächlich nach dem Spiel meine Fragenkarten verdreht und habe dem Gewinner eine Verliererfrage gestellt.
Ei!
Das war
auch nicht gut.
Das war auch nicht gut. Es ist einfach, also das ist tatsächlich so, dann denkst du so, fuck, ey, wie kommt mir das denn jetzt passieren? Aber dann bist du einfach so unter Strom. Das ist tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Ja. Aber sowas passiert halt, meine Güte. Also, aber ja, die meisten reagieren da Gott sei Dank ganz nett.
Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass du sagst Uwe Rösler am Freitag. Das fand ich nämlich, um ehrlich zu sein, sehr unangenehm. Jetzt gar nicht dein Part, sondern seine Reaktion. Und einige Leute haben schon gesagt, du hast deinen neuen Vincent Wagner.
Nee. Also ich bin echt dicke mit ihm und das war, glaube ich, nicht seine Sternstunde. Ich glaube, das wird man ihm hinterher auch gesagt haben. Aber Uwe kam hinterher auch nochmal zu mir und sagte so, hey, war doch okay, oder? Mit dir kann ich es ja machen. Dann habe ich nur gesagt, ja, klar, überhaupt gar kein Problem. Kann er auch. Also letztendlich habe ich da, glaube ich, keine schlechte Figur abgegeben, sondern eher er. Aber ja, alles gut. Ist, mein Gott, so weit passiert halt, ne? Also ich bin ja auch nicht immer gut in den Interviews und so. Also von daher, ja. Aber es gibt halt so Momente, wo du dann hinterher denkst, ja.
Also, ey, klar, und nach einer Niederlage, ich meine, das Spiel war, weiß ich nicht, 20 Minuten aus, ich verstehe dann auch, dass er frustriert ist, aber ich bleib da einfach dabei, also diese 6 Chancen, die suche ich heute noch, ich habe mir das Spiel tatsächlich auch angeschaut, ja, fand jetzt nicht das Bochum, also ja. Ich glaube, wir sind uns einig, Bochum hätte dann Punkt verdient gehabt aufgrund der zweiten Halbzeit, aber ey, sorry, am Ende war der Sieg der Hertha jetzt auch nicht mega unverdient, so wie er es dargestellt hat. Nee. Ja, also nicht gut, aber wie gesagt. Aber also,
du kannst, für Schalke ist es auf jeden Fall gut, dass sie aufgestiegen sind. Ich glaube, das wäre dieses Jahr wäre das sehr schwer geworden, aufzusteigen. Also ich glaube, dieses Jahr wird's wirklich. Also auch du siehst ja auch eine, auch ist egal, ob Wolfsburg jetzt unentschieden gespielt hat oder so, du merkst aber so, ich glaube, dieses Jahr wird das Hauen, Kratzen, Stechen, Beißen in der zweiten Liga noch viel, viel größer.
Ja, interessant. Ich sehe Wolfsburg und ich sehe danach erstmal nichts, wenn ich ehrlich bin. Also klar, Heidenheim, St. Pauli muss man mal sehen. Hannover, ja, die holen jetzt ja den Marcel Hartl noch, der in seiner letzten Zweitligasaison damals für St. Pauli eine überragende Saison gespielt hat. Aber boah, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel. Also die Hertha zum Beispiel war letztes Jahr von den Namen auch überragend und ist dann am Ende Siebter geworden. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin auch natürlich froh, dass wir aufgestiegen sind, aber
ja. Vielleicht ist aber genau das dann, kann das Problem werden, dass du so viele dahinter hast. Also du hast halt einfach ein riesen Teilnehmerfeld, die sich kloppen werden um diesen anderthalb Plätze da oben hinter Wolfsburg. Und ich fände es natürlich, ne, liebe Wolfsburg-Fans, die drei, die uns vielleicht auch hören, ich fände es halt sehr witzig, wenn es Wolfsburg nicht schaffen würde, aber es sieht schon eher danach aus mit der Truppe. Wenn du mit der Truppe nicht aufsteigst, alter Verwalter, ey. Ja, aber ja, dahinter wird's eng.
Ja, gut, schauen wir mal. Also ich fand das erste Spiel der Wolfsburger, das hat mich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig überzeugt, aber klar, war das erste Spiel, die haben viele neue, die müssen sich auch einspielen, die Qualität ist unfassbar, also vor allem, was sie auch da von der Bank noch bringen konnten. Also wie du sagst, eigentlich, es gibt ja Leute, die sogar Wetten abschließen, dass sie kein Spiel verlieren, das würde ich mal behaupten, wird nicht passieren, aber als wenn die am Ende nicht mit, keine Ahnung, 10 Punkten Vorsprung Erster werden, ist das eigentlich eine Enttäuschung, muss man ganz ehrlich sagen. Also die kriegen 55 Millionen Hauptsponsorgeld. Das ist halt völlig andere Sphären als alle anderen Clubs.
Das ist völlig abgefahren, auch völlig, also deplatziert auch, ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema, da haben wir uns nicht mit zu beschäftigen hier.
Nee, überhaupt nicht. Ich fand nur trotzdem die Aussage von VW schon ein bisschen cringe, als sie dann gesagt haben, auch der VfL Wolfsburg liefert seinen Beitrag an den Sparmaßnahmen bei VW. Also so wahnsinnig viel sehe ich davon nicht. Aber gut, wenn man das Geld hat, dann kann man es auch ausgeben. Und man muss auch dazu sagen, to be fair, sie verkaufen halt auch extrem teuer. Pejinovic geht jetzt wahrscheinlich nochmal für 25 Millionen roundabout. Also haben jetzt für diesen Lacroix nochmal eine Weiterverkaufsbeteiligung von 6 bis 8 Millionen bekommen. Also die haben natürlich auch extreme Einnahmen. Mhm. Also von daher, das ist dann schon alles auch okay. Aber die Tatsache, dass die halt einfach ihre Spieler nicht verkaufen müssen, weil die Gehälter so absurd sind. Wenn ich mich da zurückerinnere, ja, vor 4 Jahren, Harit hat man ja komplett in Watte gepackt und hat versucht, ihn möglichst schnell zu verkaufen, um sich das Gehalt einzusparen. Und die können sich dann halt leisten, einen Maxi Arnold auf der Bank zu lassen und Gott weiß wen. Also ist natürlich schon nochmal ganz andere Qualität. Aber gut, wir werden sehen. Wir sind froh, dass wieder Live-Fußball ist. Wir freuen uns auf das Realspiel, wir freuen uns auf das Pokalspiel und dann freuen wir uns auf den Liga-Auftakt, dann auch in Liga 1. Und Dirk, das wäre dann von mir das Schlusswort. Hast du noch was zu ergänzen?
Ja. Nö, ich melde mich nächste Woche aus Spanien. Schon mal einen kleinen Gruß. Der Urlaubsdirk geht wieder los. Aber für euch mache ich gerne eine kurze Pause im Urlaub, um Robert zu stärken. Du glaubst nicht, wie viele Leute mich auf Schalke angesprochen haben. Na, nicht im Urlaub. Das ist unglaublich, was du da losgetreten hast, mein Freund. Naja, aber nächste Woche bin ich wirklich im Urlaub. Also ich habe auch schon überlegt. Ja. Also ich werde nächste Woche die Folge in Badehose und Sonnenbrille. Das wird eine richtig schöne Touri-Folge. So.
Also. Wir halten mal fest, du hast natürlich nicht mehr Urlaub als jeder andere Mensch in Deutschland. Aber du kannst dich doch unmöglich beschweren, dass Leute dich auf Urlaub ansprechen, wenn du letzte Woche im Urlaub warst. Davor warst du in Mallorca, Davor warst du auf dem Kreuzfahrtschiff und nächste Woche bist du schon wieder im Urlaub. Nochmal, alles
mein
fair,
werter Freund, ich habe auf Mallorca gearbeitet, ja?
Ich weiß, aber das habe ich auch gesagt, aber die... Naja, lassen wir es stehen. Wir bedanken uns für eure... Also erstmal müssen wir uns entschuldigen, dass wir ein paar Mal übereinander geredet haben. Ich versuche es jetzt im Nachhinein noch ein bisschen irgendwie zu... Ja, die Pausen zumindest zu entfernen. Wir müssen uns mal anschauen, woran das lag. Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt eigentlich monatelang gut. Wir hatten das letzte Woche ein bisschen das Problem, jetzt diese Woche wieder. Letzte Woche habe ich gedacht, das liegt vielleicht am WLAN in der Türkei. Heute hast du dein normales WLAN und es war trotzdem... Müssen wir uns mal anschauen, aber kriegen wir hin. Und danke Dirk. Und dann würde ich sagen, ich mache mich ans Schnibbeln und Glück auf und BWG. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.